das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Herzlich willkommen nach einem langen Olympiatag.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Auch die britische Königsfamilie steht nicht über dem Gesetz. Der Bruder von King Charles, der ehemalige Prinz Andrew, ist heute Morgen festgenommen worden. Der Vorwurf gegen Andrew Mountbatten-Windsor: Amtsmissbrauch. Er soll in seinem früheren Amt als britischer Handelsgesandter vertrauliche Dokumente weitergegeben haben, und zwar an den Mann, der auch Jahre nach seinem Tod die Schlagzeilen flutet, dem 2019 gestorbenen US-amerikanischen Sexualstraftäter Epstein. Andrews Kontakte zu Epstein und Vorwürfe sexueller Nötigungen haben ihn schon all seine royalen Privilegien gekostet, inklusive Prinzentitel und königliches Anwesen. Und es stellt sich die Frage, wie sehr Andrews tiefe Verstrickung in Epsteins Machenschaften der britischen Monarchie noch schaden könnte. Valerie Krall.
Am Morgen des 66. Geburtstags steht die Polizei vor der Tür. Die abgelegene Wood Farm in Sandringham von Beamten und Presse belagert. Hier wird Andrew Mountbatten-Windsor festgenommen, das Haus nach Beweismitteln durchsucht. Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Als Handelsgesandter soll der Ex-Prinz seine Stellung ausgenutzt haben, um vertrauliche Informationen an den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weiterzuleiten. Ein Vorwurf, der sich durch zahlreiche E-Mails in den Epstein-Files verdichtete. Sollte es zu einer Anklage und Verurteilung kommen, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Für viele Briten war die Festnahme längst überfällig. Es hat zu lange gedauert. Zeit, dass er für seine Taten einsteht. Früher hätte man für sowas im Tower of London seinen Kopf verloren. Mich schockt nichts mehr. Aber ich bin enttäuscht, denn es wird alles immer schlimmer. Noch gibt es zwar keine Anklage gegen Andrew, und nach fast 12 Stunden durfte er am Abend die Polizeiwache erstmal wieder verlassen. Aber seine Festnahme ist der Tiefpunkt eines Skandals, der die britische Königsfamilie seit Jahren belastet. Das Eis wird immer dünner. Es wird jetzt wirklich darum gehen, ob zum Beispiel William und Charles für mehr Transparenz sorgen werden. Die Königsfamilie genießt zu viele Ausnahmeregelungen. Ich denke, dass Fan des Königshauses sein in Zukunft immer mehr zur Randsportart werden wird. Wie groß der Druck ist, bekam König Charles heute zu spüren, als er zur Eröffnung der London Fashion Week anreiste. Laute Fragen der Reporter zu Andrew blieben unbeantwortet. Kurz vorher hatte Charles ein Statement veröffentlicht, in dem er sich besorgt über die Vorwürfe gegen seinen Bruder äußerte und unterstrich, das Gesetz müsse seinen Lauf nehmen. Ein weiterer Versuch, sich klar von Andrew abzugrenzen, aber vielen reicht das nicht. Die Idee, dass die Königsfamilie mit all dem nichts zu tun hatte, ist lächerlich. Sie haben ihn lange geschützt. Nur wegen des öffentlichen und jetzt rechtlichen Drucks haben sie sich abgekoppelt. Sie könnten sich dazu bekennen, wie wir es auch von Politikern erwarten, wenn es um solche Vorwürfe geht. Danach sieht es momentan nicht aus. Aber der Druck wird wohl so schnell nicht nachlassen. Zumal zurzeit noch weitere Polizeibehörden die Causa Epstein-Andrew untersuchen und auch Ermittlungen in Bezug auf mögliche Sexualstraftaten Andrews nicht ausgeschlossen sind.
Der Bruder des britischen Königs wurde festgenommen. Wie sehr das dem Ansehen auch der britischen Monarchie schadet, dazu die Meinung unserer London-Korrespondentin Mareike Aden.
Endlich. Das dürften die meisten Menschen im Vereinigten Königreich jetzt wohl denken, in Sachen Andrew Mountbatten-Windsor. Über den Ex-Prinzen habe ich zuletzt mit vielen Briten gesprochen, in Interviews und privat. Und egal ob Monarchie-Unterstützer oder Skeptiker, die allermeisten haben sich für Andrew nur noch geschämt und sich gefragt, steht er als Mitglied der Königsfamilie über dem Gesetz? Ich finde, heute haben die britischen Behörden und der König ein wichtiges Zeichen gesetzt, dass sie das nicht so sehen. Aber das war überfällig. Die Briten fragen sich schon länger, warum Andrew bisher relativ ungeschoren davongekommen ist. Denn die Enthüllungen um die Weitergabe von sensiblen Informationen sind nur die Spitze. Vor etwa 10 Jahren äußerte Epstein-Opfer Virginia Giuffre, die sich inzwischen das Leben nahm, erstmals ihre Vorwürfe. Dreimal sei sie gezwungen worden, mit dem damaligen Prinzen Sex zu haben. Beim ersten Mal als Minderjährige. Andrew verneint das seit Jahren und hat sich in Widersprüche und Lügen verstrickt. 2022 zahlte er Geoffrey in einer Einigung ohne Schuldeingeständnis etwa 12 Millionen Pfund. Das führt zu Fragen, auf die der Palast jetzt Antworten liefern muss. Woher genau kam damals das Geld? Aber vor allem, was wusste der Palast wann? Und zusätzlich zum Image-Schaden rücken jetzt auch Fragen zum Reichtum der Königsfamilie wieder in den Fokus. Der Fall Andrew ist nicht nur ein Schandfleck für die Monarchie, sondern eine tiefe Krise. Und die hat sich heute noch einmal verschärft.
Die Meinung von Mareike Aden. Donald Trump verspricht den Weltfrieden. Drunter macht er es nicht. Sein Friedensrat, den er vor knapp einem Monat mit viel Pomp in Davos gegründet hatte, ist heute zum ersten Mal in Washington zusammengekommen, um vor allem über den Wiederaufbau des Gazastreifens zu beraten. Trump als Privatperson, nicht als Präsident, hat die alleinige Führung. Und eingeladen hat Trump auch Diktatoren. 28 Staats- und Regierungschefs sind zur Premierensitzung erschienen, aus der EU der ungarische und bulgarische. Deutschland war der Einladung in den Friedensrat nicht gefolgt, schickte aber einen Beobachter. Ob dieses Gremium Frieden bringt, wird sich zeigen. Geredet wurde heute viel, vor allem von Trump. Konkret beschlossen, kaum etwas. Sandra Razzo.
Zu Trumps Lieblingsmusik aus den 80ern stellen sich alle zum Gipfelfoto auf. Ganz klar, der Friedensrat, das ist seine Show. Na, mögen alle die Musik? Argentiniens Präsident Javier Milei ist gekommen, auch Ungarns Viktor Orban und einige arabische Staaten. Ansonsten halten sich vor allem die Europäer fern. Deutschland hat nur einen Beobachter geschickt. Das hier ist das wichtigste Gremium für Macht und Prestige. Es gab noch nie etwas Ähnliches, denn hier versammeln sich die größten Staats- und Regierungschefs der Welt. Fast alle sind akzeptiert worden. Einige versuchen noch Spielchen zu spielen, aber das funktioniert bei mir nicht. Trump verspricht 17 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau Gazas. Dieses Video soll die Zukunft zeigen. Hochglanzträume eines Immobilienmoguls. Und auch er will mithelfen. Trumps guter Bekannter, FIFA-Präsident Infantino, ist da, verspricht 75 Millionen US-Dollar für Fußballstadien und Trainingszentren. Der Unterschied zur Realität könnte größer kaum sein. Am Morgen in Khan Yunis. Menschen füllen sich Trinkwasser ab, Medizin, Strom, Häuser, es fehlt an allem. Und manchen auch der Glaube an Trumps Plan. Ich bin 49 Jahre und ich weiß nicht, ob ich den Wiederaufbau noch erlebe oder ob meine Kinder das noch erleben. Zurück in Washington. Draußen Proteste, drinnen Huldigungen für den US-Präsidenten. Unter anderem Marokko, Kasachstan und Indonesien versprechen tausende Sicherheitskräfte für eine Stabilisierungstruppe. Selbst wenn das so kommt, bleibt die Frage, ob diese Sicherheitskräfte aus der Grenzzone wirklich in die Gegenden vorrücken, die von der bewaffneten Hamas kontrolliert werden.
Hamas has the weapons.
Israel ist übrigens auch Teil des Friedensrats, aber Benjamin Netanyahu meldet sich heute nur aus der Ferne, mit Bedingungen für Gaza und einer Drohung. Sehr bald wird die Hamas die Wahl treffen müssen, sich auf die leichte Tour entwaffnen zu lassen oder auf die harte. Besiegelt ist Trumps Plan damit also noch längst nicht. Aber in Washington endet die erste Sitzung des Friedensrats, wie sie angefangen hat, mit Trumps Lieblingsmusik.
Kerstin Klein in Washington. Kerstin, welche Substanz also haben die Beschlüsse dieses Treffens heute überhaupt?
Also es klang schon alles sehr nach Absichtserklärung. Man will Geld geben, man will diese Truppen für die Sicherheit stellen. Aber bis auf Indonesien hat keiner der Staaten gesagt, wie viele genau und bis wann. Das heißt, es ist sehr auf dieser Absichtserklärungsebene gewesen. Und Israels Ministerpräsident, wir haben es gehört, hat von der Seitenlinie kommentiert und hat auch gesagt, es gäbe keinen Wiederaufbau ohne die Entwaffnung der Hamas. Und darüber ist zum Beispiel heute gar nicht gesprochen worden, hat Donald Trump nur gesagt, die Hamas werde ihre Waffen schon abgeben. Das heißt, ja, es ist möglich, dass dieser Friedensrat vielleicht ja zusammen mit den Vereinten Nationen was Gutes bewirkt für die Menschen in Gaza. Aber es ist auch möglich, dass das Ganze am Ende nur das ist, wonach sie es hier wirklich über weite Strecken dieser Veranstaltung angefühlt hat, nämlich eine einzige große Donald-Trump-Show.
Also auf der einen Seite der sogenannte Friedensrat, auf der anderen Seite nehmen die Spannungen zwischen den USA und Iran weiter zu. Das US-Militär hat im Nahen Osten massiv seine Kräfte zusammengezogen und Trump sendet Drohbotschaften. Wird ein Eingreifen der USA im Iran wahrscheinlicher?
Darüber wird jetzt hier zumindest spekuliert. Also es sind schon etwa 35.000 Soldatinnen und Soldaten in der Region. Es ist nochmal ein weiterer Flugzeugträgerverband auf dem Weg in die Region. Das wären dann über 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Und das Wall Street Journal sagte zum Beispiel, das sei so viel wie damals bei der Invasion im Irak. Also das ist tatsächlich eine massive Schlagkraft vor Ort. Ob das bedeutet, dass sie tatsächlich die militärische Option ziehen oder nicht, oder ob diese Drohkulisse vielleicht auch sein soll, um das Regime von innen zu stürzen. Das ist schwer zu sagen. Das Wall Street Journal spekuliert, dass die Regierung jetzt möglicherweise einen ersten gezielten und begrenzten Schlag durchführt, um eben den Druck weiter zu erhöhen. Und wenn das auch nicht dazu führt, dass der Iran seine Urananreicherung einstellt, dass man dann eben eine größer angelegte, einen größer angelegten Schlag durchaus in Erwägung zieht.
Kerstin Klein, vielen Dank für diese Einschätzung nach Washington. CDU-Parteitage gelten nicht gerade als Hort der Unruhe und der öffentlichen Abrechnung. Insofern könnten sich die Gespräche des Parteichefs auf niedriger Pulsfrequenz bewegen und ein Zeichen der Geschlossenheit für die anstehenden Landtagswahlen senden. Aber nun steht auf dem Plan der Parteitag in Stuttgart, der morgen beginnt, wo Merz auch all die zuletzt aus seinen Reihen gemachten Vorschläge zwischen Lifestyle, Teilzeit und Zahnarztbezahlung im Ohr haben wird. Genauso wie ein großes Murren vor Tagungsbeginn, bei dem man sich fragt, was eigentlich aus dem von Merz versprochenen Herbst der Reformen geworden ist. Martin Rottach.
Fast schon väterlich, der Arm auf der Schulter seines Generalsekretärs, demonstrative Harmonie beim Presserundgang zwischen Kanzler Friedrich Merz und Carsten Linnemann. Doch die Stimmung in ihrer Partei, alles andere als gut, das spürt auch der Vorsitzende.
Wir sind auf einem Weg, aber wir sind noch längst nicht am Ziel. Und das werde ich den Delegierten morgen versuchen zu vermitteln. Ich kenne natürlich auch manche Unzufriedenheit, auch manche Kritik. Das ist in einer Demokratie im Übrigen auch einigermaßen normal, dass nicht alle gleich zufrieden sind. Aber ich werde versuchen, den Weg aufzuzeigen, auf dem wir sind.
Wie groß so manche Unzufriedenheit ist, das zeigt sich im Unternehmen von Joachim Rudolph. Hier produzieren sie beleuchtete Werbetafeln und Schriftzüge. Ihr 60-jähriger Chef ist Landesvorsitzender des Wirtschaftsrats in Baden-Württemberg. Ihn treibt die Sorge um, dass viele, vor allem junge Menschen, immer weniger arbeiten wollen. Von Lifestyle-Teilzeit will er nicht reden, aber es brauche dringend Anreize für mehr Arbeit.
Dass sich Vollzeit mehr lohnt als Teilzeit, aber dass sich überhaupt das Arbeiten wieder lohnt. Dass ich auch die Chance habe, natürlich auch mir vielleicht wieder eine Wohnung mal zu kaufen, eine Wohnung abzuzahlen. Das sind ja alles Situationen, die vergleichbar mit früher heute nicht mehr gegeben sind.
Wirtschaftsfreundliche Reformen gut und schön, sagt Dennis Radke, Chef des Arbeitnehmerflügels in der CDU. Aber die Partei dürfe auch das Soziale nicht vergessen. Und die Art und Weise der Debatten, das habe viel Vertrauen verspielt.
Die Leute fühlen sich natürlich von bestimmten Aussagen einfach auch getriggert, mit Blick auf Teilzeit, mit Blick auf Eigenbeteiligung, Stichwort Zahnersatz. Wenn Sie sich die Umfragewerte anschauen, die CDU liegt irgendwo zwischen, je nach Institut, zwischen 23% und 27%. Da kann ja niemand sagen, alles ist wunderbar und eigentlich haben wir gar nichts mehr zu tun.
Die Erwartungen an ihn, sie könnten kaum größer sein. Noch strahlt Kanzler Merz beim Termin am Nachmittag mit einem Mercedes, wie ihn Konrad Adenauer einst nutzte. Morgen steht dann seine Wiederwahl zum Bundesvorsitzenden an. Aber bis Samstag auch etliche Debatten, etwa wie man die Social-Media-Nutzung von Kindern regulieren kann oder über eine mögliche Steuerreform.
Wir haben rund 270 Anträge bekommen von verschiedenen Gliederungen und die werden jetzt diskutiert. Und das erwarte ich auch vom Einparteitag. Wenn wir nicht hier diskutieren, wo denn dann?
Zu viel Diskussion oder gar Streit darf es mit 5 Landtagswahlen vor der Brust aber nicht mehr sein. Zeiten wie bei Adenauer und seinem Mercedes wird es zwar nicht mehr geben und auch kein ähnliches Wirtschaftswunder, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Auch ein Thema auf dem Parteitag, zumindest auf den Fluren, werden sicherlich die Migration und die aktuellen Sparbeschlüsse bei der Integration sein. Innenminister Dobrindt von der Schwesterpartei CSU kürzt das Budget für Integrationskurse. Die und vor allem das Erlernen der deutschen Sprache gelten für Migranten als eine gute Voraussetzung, um einen Job zu finden und damit ein eigenes Leben finanzieren zu können. Dobrindt argumentiert, man finanziere teure Kurse auch für Menschen, die keine Perspektive hätten, im Land zu bleiben. Iris Seiram.
Es ist nicht leicht, sich zurechtzufinden. Nicht in einem fremden Land, nicht in einer fremden Sprache. Einige von ihnen haben zumindest befristet ein Aufenthaltsrecht. So wie Ukrainerin Alina, die sich hier länger niederlassen will.
Ich wohne in Berlin 5 Monate. Okay. Und ich lerne Deutsch 1 Monat.
Ihr Sitznachbar ist aktuell nur geduldet, seine Perspektive unklar. Bislang wurden Sprachkurse wie dieser hier in Berlin-Neukölln auch für Geduldete und Menschen im Asylverfahren übernommen. Doch das Bundesinnenministerium kürzt diese nun weg. Hat sie das überrascht?
Ja, genau, das kam aus dem Nichts. Alleine in dem Kurs, den wir heute gesehen haben, sind ja 4 Personen von 12 zum Beispiel betroffen. Das heißt, ich könnte diesen Kurs gar nicht so fortführen.
Etwa 3.000 Euro kostet so ein erster Kurs. Ein Teil kommt vom Bund. Die Mittel seien auch grundsätzlich da, glauben sie hier. Es sei eine rein politische Entscheidung. Das findet auch der SPD-Koalitionspartner, der sich nicht nur daran stößt, bei der Entscheidung übergangen worden zu sein. Auch halten es die Sozialdemokraten für ein fatales Signal, gerade an Integrationsleistungen zu sparen.
Es ist tatsächlich eine Katastrophe für die Träger, für die Lehrkräfte und für die Teilnehmenden, dass das gestrichen worden ist. Weil wir brauchen diese Menschen und es wurde auch nicht mit uns abgesprochen. Das Innenministerium hat selber hier einfach reagiert und wir finden das nicht gut.
Doch die Union hält das Vorgehen von Innenminister Dobrindt für richtig. So auch der sächsische Innenminister Armin Schuster.
Wir haben viel zu lange wahllos Integrationsfördermaßnahmen an alle verteilt, also auch an abgelehnte Asylbewerber, die eigentlich ausreisen sollen. Das verstehen die natürlich völlig falsch. Unser Ziel ist ja, dass die eigenverantwortlich ausreisen, wenn die Gerichte endgültig entschieden haben, ausreisepflichtig. Und ich glaube, das ist das richtige Signal.
Unverständnis bei der SPD.
Wir wissen bei den meisten Menschen, die zu uns kommen, zum Beispiel, wenn sie ein Asylverfahren gestartet haben, wir wissen nicht, wann das wieder endet und wir wissen auch noch nicht, ob sie eine Anerkennung bekommen oder nicht. Deshalb können wir nicht im Vorfeld sagen, die kriegen jetzt keinen Integrationskurs. Das finde ich falsch.
Die SPD verspricht in einem Schreiben an die Träger, Zitat, mit Hochdruck an einer Lösung zu arbeiten. Ein Krisentreffen, von dem die Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR berichteten, brachte gestern noch keine Einigung. Beide Seiten müssten sich bewegen, heißt es. Doch ob sich Dobrindt darauf einlässt, offen.
So, und was heute sonst noch bemerkenswert war, jetzt in den Kurznachrichten mit dir, Romy.
Die Frachttochter der Deutschen Bahn steht wirtschaftlich seit Jahren unter Druck. Ein jetzt vorgestellter Sanierungsplan soll DB Cargo wieder auf Kurs bringen und sieht unter anderem einen massiven Stellenabbau vor. Fast die Hälfte der rund 14.000 Vollzeitstellen in Deutschland sollen wegfallen. Die EU-Kommission hatte das Unternehmen verpflichtet, noch in diesem Jahr zurück in die Gewinnzone zu kommen. Sonst drohe schlimmstenfalls sogar die Zerschlagung. Familien sollen ab dem kommenden Jahr Kindergeld automatisch ausgezahlt bekommen. SPD-Finanzminister Klingbeil hat nun einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Entbürokratisierung vorgelegt. Sofern dem Staat eine Kontoverbindung vorliegt, soll das Geld einfach überwiesen werden. Ein Antrag wäre dann nicht mehr erforderlich. Jeder fünfte Deutsche zeigt sich laut einer aktuellen Umfrage des Deutschlandmonitor offen für autoritäre Ideen, etwa die Schaffung einer Einheitspartei oder die Entmachtung des Parlaments. Gleichzeitig befürworten 98% der Befragten die Idee der Demokratie. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung Kaiser sieht darin einen Beleg dafür, dass das demokratische Zusammenleben in Deutschland unter Druck stehe. Für den Deutschlandmonitor haben Forscherteams aus Halle, Jena und Mannheim insgesamt 8.000 Menschen befragt. Ein Mann soll seine entkräftete Freundin bei einer Bergtour am Großglockner zurückgelassen haben, um Hilfe zu holen, aber die Frau erfror. Jetzt wurde der 37-Jährige aus Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von 5 Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann eine Reihe schwerwiegender Fehler vor. Die Bergtour sei mangelhaft geplant gewesen. Zudem habe er sie trotz Wetterumschwungs nicht abgebrochen und zu spät Hilfe alarmiert. Im Januar 2025 war das Paar auf den höchsten Gipfel Österreichs aufgebrochen. Der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon ist wegen Rebellion zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Vor einem Gericht in Seoul musste sich der 65-Jährige verantworten, weil er Ende 2024 während eines Haushaltsstreits mit dem Parlament kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Yoon soll im Dezember 2024 Militär und Polizei mobilisiert haben, um die Nationalversammlung zu stürmen und uneingeschränkte Macht zu erlangen. Er wurde daraufhin seines Amtes enthoben und angeklagt.
Zwischen Berg und tiefem Tal sah man in der olympischen Geschichte bislang nur die Skifahrer den Hang in eine Richtung hinabfahren. Aber nun müssen sie auch zuerst den Berg rauf und dann mit Schwung ins Tal runter. Im Wettkampfprogramm nennt sich diese Disziplin Skibergsteigen. Bei der Premiere hätte es heute fast eine deutsche Medaille gegeben. Über den Tag bei den Spielen und wie man eben noch ganz kurz vor dem Sieg steht, Ben Botzny.
Wenn man in aussichtsreicher Position nicht nur einmal stürzt, sondern in außergewöhnlich tiefem Schnee sogar zweimal, dann ist es einfach mies gelaufen. Die deutschen Kombinierer erleben ein sportliches Debakel und Vinzenz Geiger muss es irgendwie erklären.
Keine Ahnung. Also ich bin bis jetzt noch in keinem einzigen Rennen gestürzt, an das ich mich erinnern kann. Es ging sehr schnell, es waren einfach tiefe Bedingungen und ja, es tut mir einfach richtig fett leid.
Dabei sieht vorher alles so gut aus, heute für Rizek und Geiger im Teamsprint. Nach dem Skispringen in Führung liegend auf die Strecke, der Rest ist Geschichte. Damit bleiben die deutschen nordischen Kombinierer erstmals seit 98 ohne Olympiamedaille.
Man gewinnt und man verliert zusammen und müssen wir leider zusammen verlieren, aber das tun wir auch zusammen. Und wir sind trotzdem ein Team, gehen da erhobenen Hauptes raus, wissen, dass wir alle unser Herz darauf auf der Strecke und auf der Schanze liegen lassen haben.
Eine andere Sportart feiert heute olympische Premiere. Skibergsteigen im Schnelldurchlauf. Zuerst den Berg hochkämpfen, dann durch Diamanten schlängeln. Skier abschnallen, 42 Stufen erklimmen, Skier wieder an, 70 Höhenmeter rauf, Felle wegreißen und in die Abfahrt stürzen. Tatjana Paller wird als beste deutsche Vierte von einem Debakel also weit entfernt.
Die besten drei waren besser, also ich kann mir nichts vorwerfen, deswegen passt.
Feierliche Premiere und frustrierendes Debakel liegen nah zusammen, heute bei Olympia.
Die besten drei waren besser. So einfach ist es manchmal. So, und jetzt noch zum Wichtigsten für die Morgenroutine, beziehungsweise zur Frage, welche Klamotte ziehe ich morgen an, Sven? Wie wird das Wetter?
Also als Erstes würde ich mal sagen, das, was du gerade anhast, gefällt mir außerordentlich. Aber morgen früh ist, glaube ich, der Ansatz, sich noch mal warm anzuziehen in vielen Regionen Deutschlands, weil es doch noch mal sehr kalt werden kann und dann wird der Winter abgeräumt. Wir gucken ganz kurz mal auf Schnee von heute Morgen. Oberstdorf 26 cm, Aßler in Hessen 18, selbst in Gelsenkirchen 3. Und da habe ich doch gleich mal verglichen, was gab es eigentlich schon mal. Viele werden sich an den Winter 78, 79 erinnern, diesen Eiswinter. Da hatten Hamburg und Berlin im Februar über 60 cm, 1956 im Februar, Köln sogar 30. Also da ist mehr möglich, aber jetzt in den nächsten Tagen, wir sind wieder im Heute, im Hier und Jetzt, wird der Winter abgeräumt. Wir schauen in die schöne Stadt Weimar und Sie sehen, wie es hier hochgeht mit den Temperaturen. Über 10, Mittwoch möglicherweise in einigen Regionen Deutschlands 15 bis nahe 20 Grad, also ganz andere Verhältnisse als zuletzt. Der Wetterablauf momentan immer noch am Alpenrand die Schneefälle. Ab der Mitte und nach Norden zunächst mal klar. Später von Westen neue Wolken. Morgen Vormittag erster Regen. Und dieser Regen kommt dann wieder in die kältere Luft voran. Örtlich mit Glättegefahr. Am meisten Sonne in Richtung Sachsen. Und die Frühtemperaturen noch mal zwischen minus einem und im Nordosten minus 12 Grad. Nur westlich des Rheins plus gerade. Morgen Nachmittag im Markgräflerland 9. An der Ostsee weiter Dauerfrost. Und dann kommt Sonnabend, noch ein bisschen Glätte, später von Westen der Regen. Sonntag für alle mild, aber Achtung, Regen, Tauwetter, die Pegel an den Flüssen werden steigen.
Ist notiert und wir sagen danke, Sven. Dankeschön. Gerne. Der Zeitplan sagt uns, dass wir durch sind. Das Erste macht weiter mit politischer Satire.
Dazu empfängt sie gleich das Team von Extra 3.
Morgen Abend gibt es dann uns wieder. Würden uns freuen und sagen bis dahin. Tschüss.
Tschüss.